und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Ja, heute mit der Review zum Ungarn Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian. Ja, ich bin wieder da jetzt. Letzte Woche war ich leider verhindert, da konnte ich leider nicht am Podcast teilnehmen, aber ich denke, der Julian hat das ganz gut auch selbst hinbekommen. Und auch heute gebe ich mal wieder meinen Senf dazu, zu den ganzen Themen.
Genau, wir haben heute wieder einiges zu bereden. Wir starten natürlich direkt rein. Es ging, in Ungarn ging es dieses Mal zur Sache, ja. Der Balaton Park Circuit, ich weiß nicht, nach gefühlten Ewigkeiten. Ungarn mal wieder mitten. Genau, der Schäfer mit den Statistiken. Haben wir einen Ungarn Grand Prix gesehen, ja. Sehr, sehr kontroverse Strecke. Vielleicht fangen wir damit an. Haben wir die Formalitäten der Strecke abgehakt. Ja, nicht ganz unumstritten, der Balaton Park Circuit im Vorhinein schon gewesen. Und es hat sich auch bestätigt an dem Rennwochenende, dass es ja immer wieder zu Stürzen kam, zu haarsträubenden Szenen. Bikes, die durch die Schikane gerutscht sind, Fahrer, die durch die Schikane gerutscht sind. Ja, das ist natürlich schon ein Sicherheitsrisiko, das muss man ganz klar sagen. Und da muss man sich definitiv noch was einfallen lassen für die Zukunft.
Ja, im Vorhinein wurde eben viel über die Strecke schon gesprochen, unter anderem die Ducati-Fahrer, die konnten ja schon davor schon dort testen, ihren Straßenmotorrädern, also mit ihren eigenen Motorrädern. Und dort wurde eben auch schon gesagt, dass die Strecke mit einem MotoGP-Motorrad ein bisschen brenzlig sein könnte. Und wie du sagst, hat sich das auch auf jeden Fall bestätigt. Einige sehr brenzlige Situationen dabei gewesen. Also ich weiß mal gar nicht, wo man soll anfangen. Problem ist einfach, dass die Strecke einfach sehr, sehr eng ist. Teilweise enger als der Sachsenring und der ist ja schon eng. Und Turn 1 und Turn 2, da hat man auch schon in der World Superbike gesehen, die da ein paar Wochen vorher schon gefahren ist, dass es dort auch schon sehr eng werden kann. Unter anderem sind dort, glaube ich, 6 Fahrer in der Kurvenkombination von Kurve 1 und Kurve 2 zu Boden gegangen. Und so war es eben ja dann im Sprint leider mit einem Verbremser von Fabio Quartararo, der dann da ordentlich die Leute abgeräumt hat. Das war auch sehr, sehr brenzlig. Er hat dann im Nachhinein gesagt, am Samstagabend, dass es dort ein bisschen dreckig war auf der Innenseite der Startzielgerade, weil dort eben nicht gefahren wird im Normalbetrieb. Ja, sehr brenzlig dann auch die Situation, der Sturz von Acosta. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo das Motorrad fast den Kameramann dort erwischt hätte. Das war auch richtig gefährlich. Die Auslaufzonen, die sind auch sehr, sehr klein. Und dann natürlich die Situation mit Enea Bastianini, welcher in einer von den Schikanen stürzt und dann über die Strecke rutscht. Und ja, zum Glück konnten Jack Miller und Pol Espargaró dort ausweichen, weil das hätte ganz übel ausgehen können.
Ja, definitiv. Der Pedro Costa Crash, der war definitiv ja sehr, sehr krass und hätte auch schlimmer ausgehen können. Hat mich so ein bisschen an alte Formel 1 Autos erinnert, die auf einmal in die Zuschauer geflogen sind. So ungefähr war das. Ja, auf jeden Fall muss da in der Zukunft was gemacht werden. Weil so an sich Ungarn als Grand Prix zu haben, ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Ist auch gut angekommen, so von den Fans. Klar waren einige Ränge leer, aber wie die am Sky-Mikro schon gesagt haben, mit ein bisschen Vermarktung, so geht das natürlich in die Höhe in den nächsten Jahren und dann, ja, man hat auch keinen ungarischen Fahrer und so. Deswegen, also an sich ist der Ungarn Grand Prix eine gute Sache, dass er wieder zurück ist, aber an der Strecke muss er noch ein bisschen gefeilt werden. Gab auch ein paar enge Situationen, zum Beispiel die eine Situation, wo Marini an Morbidelli vorbei wollte, wo der Honda-Fahrer ganz knapp eine Kollision vermeiden hat können, beziehungsweise Morbidelli hat sie vermieden, indem er einfach gerade ausgefahren ist. Sehr, sehr brenzlige Situation, die ja in Zukunft hoffentlich vermieden werden oder zumindest mal weniger zu sehen sind. Ich meine, Motorsport ist dangerous, ja. Also gewisses Risiko bleibt immer. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickelt mit der Strecke. Ja, die Saison entwickelt sich immer und immer weiter zu einem, ja,
Ja.
zu einem Marc Marquez ja, Festspiele. Also es wird gemunkelt, dass er in Misano Weltmeister wird. So wie sein Bruder fährt momentan, kann das auch gut und gerne passieren. Ja, Marc ist einfach in einer eigenen Liga. Es ist einfach brutal, der Wahnsinn zu sehen. Am Start, ab und zu hat man das Gefühl, immer noch ein bisschen hektisch. Ja, da fährt er den Bezzecchi rein. Weiß man gar nicht warum, hat er gar nicht irgendwie nötig. Da kommt so der alte Marc irgendwie raus. Aber ansonsten im ganzen Rennen eigentlich keine Fehler gemacht, hat halt gewartet, war nur eine Frage der Zeit, bis der vorbeigeht. Und wenn Marc Marquez vorbeigeht, dann weißt du, ja, Game over, GG's. Das würde ein Marquez-Sieg werden, wenn er nicht noch irgendwie stürzt oder keine Ahnung, was dazu kommt. Ja, auf jeden Fall wieder komplette Marquez-Domination am Rennwochenende. Ja, da muss man einfach den Hut ziehen davor.
Ja, es ist so unglaublich, also was der macht. Das ist wirklich egal auf welcher Strecke. Die kann neu sein, die kann alt sein, die kann ihm liegen, die kann ihm nicht liegen. Das ist dem völlig egal. Der ist einfach allen riesen Schritt voraus. Es gibt halt eben auch leider wenige, die ihn wirklich können mal fordern. Natürlich, Marco Bezzecchi schafft das. Ich glaube, es waren 11 Runden gewesen, wo Marquez mal nicht Erster war im Hauptrennen, im Sprint. Ja gut, da, ne? Da war er die ganze Zeit Erster von vom Start bis zum Ziel. Denn nicht einmal einer jemand überholt. Des Weiteren, Marquez ist einfach ein unglaubliches Gefühl, unglaubliches Talent. Also wie er da auch rangeht an die Rennen. Er wusste, wo er, auf P3 war ich mir sicher, dass er wusste, okay, ich gewinne das Rennen. Zuerst den Morbidelli geschnupft, dann an Bezzecchi ran, Bezzecchi geschnupft und dann Abfahrt. Ja, und da weißt du eben auch, wenn der vorbei ist, dann ist er vorbei. Ja, da gibt's keinen Konter mehr. Zumal Bezzecchi ja auch zwar eine solide Pace hatte über das Wochenende gesehen, aber auch nicht so wirklich auf Marc Marquez Niveau. Und Marc Marquez hatte natürlich auch dann noch den Medium-Reifen im Hauptrennen. Und Bezzecchi und auch Acosta, weil den Soft-Reifen, da war mir, oder da war, denke ich, jedem klar, dass der Marquez spätestens hinten raus da voll Attacke geht. Und wenn er dann schon am Anfang so konnte mithalten mit den Soft-Reifen, also mit den Soft-Reifen von den anderen, das ist wirklich heftig. Und ja, ich hoffe jetzt nicht, dass er, gut, ich bin natürlich, wäre mir jetzt nicht so lieb, wenn er Misano-Weltmeister wird, weil da ich ja Valentino Rossi-Fan bin, also immer noch bin, wäre das natürlich jetzt nicht so cool, dort vom Erzrivalen im Wohnzimmer mal kurz Weltmeister zu werden. Kann sich da ruhig mal noch Zeit lassen, beziehungsweise sein Alex Marquez kann ihm ja dann vielleicht auch mal wieder endlich mal wieder ein bisschen Paroli bieten, weil er natürlich auch in den ersten Rennen gemacht hat, aber jetzt, ja, in den letzten 3 Rennen lief da leider nichts mehr zusammen.
Ja, es fehlte einfach so ein Alex Marquez vorne, da hast du recht. Der Alex Marquez, der konnte ja ab und zu mal die Pace immer ein bisschen mitgehen von Marc Marquez. Ab und zu hat man sogar das Gefühl gehabt, dass er schneller gewesen ist. Ab und zu in den Sprints auch mal die Pace gezeigt, hat ja sogar Marquez im Silverstone Sprint geschlagen. Der Einzige, der Marc Marquez in dieser Saison einen Sprintsieg abknüpfen konnte, das ist auch ein sehr, sehr großes Achievement, wenn man gerade überlegt, dass der sonst alle Sprints gewonnen hat. Aber ja, für Alex Marquez ging es ein bisschen backwards, aber da kommen wir auch noch zu sprechen. Für einige ging es ein bisschen nach vorne, die jetzt schon seit ein paar Rennen sehr, sehr gut sind. Dann meine ich Pedro Acosta und Marco Bezzecchi. Also beide haben wirklich die Form mitgenommen, ja, für den letzten paar Rennen. Auch über die Sommerpause haben die das gehalten. Und beide, die sind wirklich immer vorne zu sehen eigentlich, ja. Wenn man sich die Grand Prix anguckt, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, egal in welcher Reihenfolge, beide sind immer eigentlich so in Podiumsnähe zu finden. Ja, also muss man sagen, auch KTM sehr, sehr guten Job gemacht, ein besseres Paket zusammenzustellen. Aprilia sieht man jetzt auch mit dem vierten Platz von Jorge Martin. Beide Fahrer kommen mit dem Bike zurecht. Das Bike ist anscheinend sehr gut fahrbar. Ja, also da haben wir vielleicht zwei Hoffnungen für die Zukunft, die vielleicht Marc Marquez vielleicht mal irgendwann mal einen Ansatz gefährlich werden können, wenn sie noch ein bisschen die Form aufbauen.
Im Endeffekt fehlt ihnen nicht viel. Also so ein Acosta war eigentlich auch, also Acosta muss ich sagen, von der Pace her, vor allem am Freitag, da war er auch, ich glaube, da war er Training schnellster am Freitag gewesen. Dieser doofe Sturz im Qualifying von ihm, der hat sein ganzes Rennwochenende so ein bisschen zunichte gemacht, weil er dadurch eben einfach keine gute Startposition ergattern konnte. Wäre der, na, ich denke, von der Pace her wäre er bestimmt Reihe 1 locker gestartet, der hätte wirklich können viel, denke ich, mit Marquez mithalten. Bin ich mir ziemlich sicher, weil er war am Freitag sehr, sehr schnell. So hatte er es ein bisschen schwieriger, auch dann immer mit dem Start und so. Und dann hat er eben direkt schon am Anfang 4 Längen eben auch schon verloren. War auch Marc Marquez. Aber er war schnell und er hatte auch den Softreifen. Ja, wenn er vielleicht den Medium-Reifen gehabt hätte, weiß man nicht, was eventuell passiert wäre. So viel langsamer war er nicht, aber Marquez, der hat auch immer wieder ein paar Zehntelchen im Köcher. Also wenn der fährt, der da, ich glaube im Sprint, der hat im Sprint nach dem Sprint gesagt, das war der leichteste Sprint für ihn. Da kann ich verstehen. Also da hat wirklich gar keine Gegenwehr, der kann nur mit gefühlt Halbgas fahren und er ist immer noch vorne. Marco Bezzecchi gefällt mir auch unglaublich gut. Auch Aprilia, also Aprilia und KTM wirklich, also auch Martin Platz 4 ist wirklich unglaublich gut. Ne? Also, muss man schon sagen, für die Zeit, die er hatte auf diesem Motorrad, macht er das wirklich gut. Ja. Und der wird auch da, auch vielleicht scheint schon Barcelona daran anknüpfen können, noch dort wieder mit ums Podium fahren. Genauso wie Acosta. Und also denke ich mal, dass er jetzt in Barcelona, wo er die Strecke, die er kennt, wo er auch schon erfolgreich war, da wird er, denke ich, schon nochmal einen Schritt nach vorne machen. Vor allem ist er auch sein Heimrennen. Und Bezzecchi, der ist einfach sehr, sehr steady. Also der ist, macht sehr, sehr guten Job. Also kannst du echt nichts gegen sagen. Also wenn man noch am Anfang der Saison gedacht hat, Bezzecchi, Aprilia, das ist eigentlich momentan, also hinter Marquez eigentlich, ich glaube auch der Fahrer, der in den letzten Rennen neben Marquez auch die meisten Punkte gesammelt hat. Von allen Fahrern, also Bezzecchi und auch Aprilia insgesamt gefällt mir richtig gut und auch vor allem Acosta bei KTM macht extrem gute Fortschritte. Und ich denke auch, dass die können mit der Zeit ein bisschen dichter kommen. Weil Acosta hat ein Wahnsinnstalent, das siehst du immer wieder. Und wenn der jetzt mal ein richtig gutes Bike hat, also dann kann schon cool werden. Vor allem mal zumindest auf den Plätzen 2 bis 5. Ob er Marquez dann irgendwann rankommt, das wird man sehen, aber mit besserem Material natürlich auch stetig besser.
Ja, definitiv. Und wir hoffen ja alle auf Spannung. Deswegen, das sind gerade so die einzigen ja, Hoffnungsschimmer, die wir gerade haben. Aprilia und KTM mit Acosta, Bezzecchi, Martin, auch Bastianini, muss man sagen, auch wenn der gestürzt ist. Ja, das sind so die einzigen Hoffnungsschimmer, die Hoffnung vielleicht ja, in Zukunft ja, vielleicht ein bisschen Spannung reinbringen. Aber Marc Marquez ist momentan eine eigene Liga. Das wäre utopisch, jetzt irgendwie da zu denken, dass die irgendwie dran wären an den nächsten Rennwochenenden, weil da ja, Marc ist einfach zu gut. Es gibt kein Wochenende, wo man keine Pace hat, also das gibt es einfach nicht. Andere Fahrer sagen ja hier, da ist am Strack legendär und Grip ist not there, not my favorite track. Aber er ist halt immer da, ne? Und lacht sich da noch einen ab, jedes Mal im Interview. Also das Marquez-Grinsen, ja,
Legendär.
das werden wir wohl noch häufiger sehen. Ja, vor allem, weil Ja, auch die Markenkollegen da nicht so richtig gegenhalten können, beziehungsweise nicht mehr. Francesco Bagnaia und Alex Marquez, ja. Was ist mit den beiden los? Das ist der Wahnsinn. Anfang der Saison. Wenn man das jetzt sieht, wie weit die jetzt wechseln, oder ein Francesco Bagnaia, am Anfang der Saison hat man ja gesagt, boah, wie weit ist denn der von Marc Marquez weg? Der wird ja gebügelt von Marc Marquez. Wenn man das so sieht, im Vergleich zu jetzt, da ist ja eigentlich noch schlimmer geworden, weil am Anfang ist er immer auf dem Podium gestanden, dritter Platz und so, war eigentlich immer sicher, hinter den beiden Marquez-Brüdern. Und jetzt ist er irgendwo am Rande der Top 10 zu finden, noch mehr mental gebrochen. Also eigentlich ist seine Form am Anfang der Saison gar nicht schlecht gewesen, und zeigt, ja, dass der Trend dann immer weiter nach unten ging.
Ja, da stimme ich dir zu. Anfang der Saison war tatsächlich, ja, war es jetzt so Vergleich, wie du sagst, noch in Ordnung. Vor allem auch ein Buri-Rahmen auf dem Podium und Termas. Austin hat er sogar noch gewonnen. Also muss man sagen, ja, speziell zu dem Rennwochenende. Ja, ich habe ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass die Ducati-Fahrer dort schon testen waren. Vor dem Rennwochenende. Und da hat dann Bagnaia eben auch schon gesagt, ja, dass eigentlich die Strecke, die von ihm alles abverlangt, was Stand jetzt einfach nicht läuft. Ja, also ist halt, finde ich halt eben auch so für einen Fahrer, wenn er so sieht, okay, so schon im Vorhinein, okay, das da wird ein richtig schwieriges Rennwochenende. Dann vor allem das Gefühl auf der Bremse fehlt ihm ja. Und dann schon wieder zu wissen, ah, es wird schwierig, der Freitag war nix, der Samstag war nix, Qualifying nur Platz 15. Das einzig Positive tatsächlich war es Rennen, wenn man das irgendwie kann, positiv betiteln. Er selbst betitelt es als vorsichtig positiv, sagen wir mal so. Er ist vorsichtig optimistisch, weil er sich angeblich wieder selbst erkannt hat, also im Sprintrennen, nicht im Sprintrennen. Im Hauptrennen hat er ja größtenteils, er hatte übrigens einen sehr guten Start. Ja, da kann man nichts sagen. Also er ist von Position 15, weiß ich, direkt nach ein paar Kurven auf Position 7 da vorne. Da war er sogar kurze Zeit mal am TV-Screen. Dann wurde er aber wieder überholt von ein paar Leuten. Und am Ende hat er einen schönen Fight mit KTM-Ersatzfahrer Pol Espargaro. Schönes Battle geliefert, welcher ihn eigentlich, ja, doch schon ziemlich gut herausgefordert hat, muss man sagen. Also als Ersatzfahrer. Kurs bei auch sehr starkes Rennen. Sehr, sehr stark eigentlich. Und da hat er ihn eigentlich überholt gehabt am Ende. Ja, und macht dann einen Fehler und Pol Espargaró geht wieder vorbei. Lassen wir mal so stehen. Ich meine, im Endeffekt ging es da um, ja, entweder 8 Punkte oder 7 Punkte, also nichts Wildes. Aber er sagt, dass er auf jeden Fall auf der Bremse mal wieder attackieren konnte. Ich weiß nicht, in welchem Maße. Die versuchen natürlich auch alles Positive irgendwie wenigstens, auch wenn es nur was mini, mini winziges ist, irgendwie, ja, positiv hervorzubringen. Aber ja, wenn er sich selber wenigstens besser gefühlt hat, dann ist das ja schon mal was Gutes. Und er wäre auch, hätte den Fehler mitgemacht, in der letzten Runde auch seine schnellste Rennrunde am gesamten Rennwochenende gefahren. Das sagt auch schon viel aus. Beziehungsweise nicht im gesamten Rennwochenende, sondern im Rennen. Wobei man sagen muss, dass die Pace schon auch ziemlich hoch war. Also auch so muss man schon sagen, diese Zeiten gefahren. Aber in der letzten Runde auf jeden Fall die beste Rennrunde zu fahren, ist eigentlich immer eine ziemlich gute Sache. Hat er zwar am Ende nicht wegen dem Fehler, aber trotzdem. Aber ja, Barcelona wartet ja jetzt als nächstes Rennen und ja, was soll man sagen? Also Stand jetzt auch auf Strecken, die ihm angeblich liegen, hat Marquez oder generell alle ihn trotzdem irgendwie dominiert. Aber vielleicht kann er ja dieses Stück Positive mitnehmen und vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne machen.
Also ich bin ja bekannter Francesco Bagnaia-Kritiker. Ja, also ich fand an dem Wochenende war eigentlich gar nichts positiv für ihn. Er hat im Sprint keine Punkte gesammelt. Er ist ein Grand Prix. wirklich erfährt auf Platz 7, ne? Macht dann einen Shortcut, ne? Kriegt dann eine Longlap-Streife, fällt dann hinter die beiden KTMs. Nach gefühlt ja, einem 10 Runden langen Fall mit Polis Bagarot kommt er da endlich vorbei, ne? Er muss eigentlich gar nichts mehr machen, er muss es nur noch nach Hause schaukeln. Platz 8, ja. Da kann man sagen, er hat immer mal wieder ein Battle gewonnen. Nix, er verbremst sich direkt wieder. Polis Bagarot schlüpft durch und er wird am Ende 9. Alle seine ganze Arbeit, wo er sich über die Runden erarbeitet hat, wieder futsch. Und ja, man muss auch sagen, man muss aufpassen. Ja, Bezeki und so kommen von hinten der WM an. So Wochenende kann er sich nicht mehr erlauben. Wenn er jetzt weiter so macht, dann ist er schneller raus aus den Top 3 der WM, als er gucken kann. Und ja, das wäre schon ein herber Rückschlag, wenn er da von ja, Aprilias, KTMs und so in der WM geschlagen werden würde. Weil klar, ist er hinter Marc Marquez und den kann bis jetzt keiner schlagen. Aber dass er so weit hinten dran ist und dann auch noch, keine Ahnung, von anderen Bikes geschlagen wird, die eigentlich schlechter sind, als, man darf nicht vergessen, wer ist, als zweimaliger Weltmeister. Ne? Man muss immer die Fahrer messen und das, was sie vorher erreicht haben, das ist halt eben die zweifache Weltmeisterschaft. Also ja, das sieht schon sehr, sehr düster aus für Bagnaia. Aber er hat ja noch ein paar Rennen, um den dritten Platz zu verteidigen. Ich denke, wenn das so weitergeht, könnte auch Alex Marquez, zu dem kommen wir jetzt, auch Schwierigkeiten bekommen. Also es läuft einfach nicht für Alex Marquez. Also da kommt irgendwie alles, wenn er mal die Pace hat, dann kommen wieder irgendwelche Strafen. Dann ja, ist er irgendwie nicht so der Fighter nach vorne. Also er mag es eher, wenn er so vorne fährt und so und da seine Pace fahren kann. Aufholjagd und so ist anscheinend nicht so sein Ding. Da bleibt er eher stecken, da wo er ist. Sagt dann immer, er will kein Risiko eingehen, bla bla bla. Aber ich gehe mal davon aus, dass er einfach nicht so der Aufholer ist, beziehungsweise er gerne halt von vorne starten, da vorne in der Position ist. Ja, der unnötige Sturz im Rennen, also unnötiger geht's ja nicht. Auf Platz 13 oder so, ganz am Anfang im Rennen, mit der Pace, wo Alex Marquez eigentlich hat, so unnötig früh zu stürzen. Ja, man muss sagen, er hat Glück, dass Bagnaia so oft patzt, weil sonst könnte die Vize-Weltmeisterschaft noch ernsthaft in Gefahr kommen. Er hat Glück, dass er so ein gutes Punktepolster hat, auf so Leute wie Bezeki und so. Also er könnte theoretisch noch 2, 3 Rennwochenende so weiterfahren und in der WM wird ihn keiner einholen, weil das ist ungefähr dasselbe wie sein Bruder, nur halt nach hinten hat er halt den Abstand. Ich weiß nicht, wie viel der vor Bagnaia ist, 50, 60 Punkte und vor Bezeki 80 oder so. Aber er hat auf jeden Fall noch ein kleines Punktepolster und ich meine, ist ja nicht so, als hätte er keine Pace. Ja, die Pace, die zeigt er immer wieder. Ob jetzt am Red Bull Ring oder hier, nur es sind halt immer wieder kleine Fehler, Strafen oder so, die ihn irgendwie in blöde Positionen bringen und da schafft er sich nicht mehr draus zu befreien. Ja, ich meine, die WM ist sowieso abgefahren, es ist, die schlechten Resultate kann er sich mal erlauben, ja. So als Alex Marquez, aber er muss auch aufpassen, ne? Der hat einen jungen Teamkollegen, Fermín Aldeguer, dass der nicht langsam den Rang abläuft. Der ist auch immer besser in Schwung gekommen in den letzten Rennen. Ja, also für die Ducati-Veteranen, sage ich jetzt mal, für die Bagnaias, für die Marquez, für den Alex, wird das sehr, sehr schwierig, denke ich, die letzte Hälfte der Saison.
Also der Teamchef von Ducati, Gigi Dall'Igna, der hat gesagt, dass Fermín Aldeguer die Zukunft von Ducati ist. Ja. Ja, würde ich zum Teil schon zustimmen, weil Aldeguer macht einen sehr, sehr guten Job. Da kannst du nichts gegen sagen. Das ist auch ein sehr schneller Fahrer und wie du sagst, kommt auch letzter Zeit auch ein bisschen näher an Alex Marquez ran. Natürlich, Alex Marquez natürlich diesen Vorsprung, ne, da muss ich keine Gedanken machen. Aber Alex Marquez, bei ihm ist ein bisschen der Wurm drin. Wie du sagst, meistens hat er irgendwie hat er die Pace, aber irgendwie kann er das nicht, ja, wie gesagt, mit den Strafen, da hat er irgendwie Crit-Strafe bekommen, weil er irgendwie mit Jack Miller auf der Ideallinie irgendwie da gestikuliert hat und dann hat er irgendwie Pecco Bagnaia aufgehalten, angeblich. Das sieht man im TV nicht gut. Ja, bekommt dann eben da eine Strafe. Qualifying war nix, ne? Ja, da muss man schon ehrlich sein, also das ist er selber schuld. Hätte er jetzt irgendwie wäre in Reihe 1, Reihe 2, hätte er sich dort wenigstens qualifiziert, dann mit 3 Plätze Quidstrafe kann man noch mit leben, aber ich glaube, wie viel ist er gestartet? 11.
Elfter hat er sich qualifiziert, plus 3, 14.
Ja,
Irgendwie so
genau.
Grand Prix gestanden.
Ja, das ist
Er
halt
ist
eben.
natürlich zu schwach, sagst du recht, natürlich zu schwach.
Ist halt nicht so gut fürs Quali, aber dann ist er da irgendwo hinten beim Bagnaia gestartet. Ja, dann ist es auch einfach schwer, in den Multipli nach vorne zu kommen, ne? Ein Sturz, den er dort, wie du sagst, klassischer Sturz halt, ja, passiert. Ist damit an sich ja nicht schlimm, aber es geht für ihn eh nicht mehr um die Wende. Ich denke, das hat er jetzt mit der Zeit, also er hat, wenn er mal dran war an Marquez, dann war er zwar dran, aber wirklich mal richtig attackiert hat er eigentlich nie. Aber ja, jetzt auch was von Risiko zu reden, ja. Vize-Weltmeisterschaft ist natürlich für ihn schon auch was ganz Großes, ne? Das muss man sagen. Also hinter mal seinem Bruder Marquez dort auf 1 und 2 zu sehen, ist schon allein für die Familie schon nicht schlecht. Und natürlich auch Pecco Bagnaia zu schlagen, ist natürlich auch ein DAX-Fahrer auch ziemlich gut. Er muss einfach wieder in die Spur finden. Ne? Ich glaube, das kriegt er auch hin, ne? So Barcelona. Das wird er schaffen. Aber man sieht, dass da eben schon noch ja, einiges auch noch zu Marc Marquez fehlt. Ne? Also solche Rennwochenenden würden eben mit Marc Marquez nicht passieren. Das ist auch eine Sache, wo man einfach muss sagen, sowas gibt es beim Marc Marquez nicht. Das, also selbst wenn er mal ein schlechter, stell dir vor, der wäre 11. gestartet im Rennen, ja, und hätte auch noch die 3 Plätze Quidstrafe. Ja, der wäre. Der hätte wahrscheinlich das Rennen trotzdem mit der Pace trotzdem gewonnen. Gewonnen oder mindestens mal aufs Podium gefahren, ja. Klar, auf der Strecke war es schwierig zu überholen. Weil ich ehrlich bin, ich fand das Racing eigentlich noch okay, ja. Ich fand es noch okay, ich fand es nicht so schlecht. Also da gab es auch schon mal Schlechteres. Ich fand das okay, ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich finde es okay. Klar, es ist eng. Auch da mit Axel Marini, Morbidelli, aber es schon, geht schon. Aber ich vertraue da mal Alex Marquez, dass er sich da wieder kann rausarbeiten. Das ist ja ein guter Fahrer und der hat diese Saison eine Weltklasse Pace und es kommen auch wieder Strecken, die sehr gut liegen. Und dann wird er auch früher oder später wieder zumindest annähernd an die Pace von Marc auf jeden Fall rankommen.
Ja, ich finde das Racing eigentlich auch gut. Definitiv besser als vielleicht einige erwartet haben oder es vielleicht auch noch im Sprint war. Aber das Racing war eigentlich gut. Es hat viele enge Stellen, ja, wo man sich halt reinbremsen kann. Vor allem Turn 1 haben wir ein paar Überholmanöver gesehen, wo der andere dann weit gegangen ist, wo Marquez und Bezzecchi, und dann kann der andere wieder durchstechen. Also schon ein paar gute Manöver dabei gewesen, muss man schon sagen. Ja, müssen wir einfach mal schauen, wie sich das mit Alex Marquez entwickelt. Groß Druck hat er nicht. Wie gesagt, der WM-Zug ist abgefahren und ja, Druck von hinten von Bagnaia kommt ja sowieso nicht. Von daher hat er noch ein bisschen Zeit, in die Spur zu finden. Aber er muss dann irgendwann auch mal in die Spur finden, wenn er die Vize-Weltmeisterschaft behalten will. Das ist ganz klar. Ja. Aber wir haben auch Gegenzugfahrer, die, wie gesagt, immer besser in Fahrt kommen. Oder Hersteller, die besser in Fahrt kommen, besser gesagt. Honda mit Marini in super fünften Platz eingefahren an diesem Rennwochenende. Kann man nichts sagen. Also jetzt, das ist so ein bisschen die Renaissance der Werkshondas, ja. Mir am letzten Rennwochenende gewesen. Jetzt ist Luca Marini, ja. Am Anfang der Saison war das ja noch Johann Zarco, der so ein bisschen die Honda-Spitze war, aber der hat auch auffällig viel zu kämpfen in den letzten Rennen, ist da ja eigentlich schon hinter den Werksfahrern zurück, also deutlich hinter den Werksfahrern. Und die Werksfahrer scheinen da auf jeden Fall was gefunden zu haben. Klar, mir jetzt wieder mit dem Sturz, also eigentlich wie immer. Letzte Woche war eine Ausnahme dass er mal ins Ziel gekommen ist. Aber Marini, ganz, ganz starkes Rennen. Ellbogen draußen gehabt, noch der Sprint lief gut für die Hondas. Ja, also die Werkshondas, die kommen immer besser in Fahrt. Und auch erfreulich zu sehen, definitiv, dass sie sich da machen. Im Gegenzug muss man sagen, Juan Zarco ist ein bisschen schade, dass er da ja, sein gutes Momentum aus der ersten Saisonhälfte nicht ganz mitnehmen konnte.
Ja, Marini, kann man nichts gegen sagen, also hat mir sehr gut gefallen. Also, ich habe Marini schon ewig nicht mehr so fahren sehen. Das ist jetzt immer, wo ich ihn so fahren sehen habe. An diesem Rennwochenende habe ich ihn, ja, bei zu Ducati-Zeiten auf jeden Fall. Also ich glaube mit der Honda, der glaube ich noch nie so wirklich so gut dagestanden. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen, kann man nichts sagen. Das ist auch wichtig für Marini, ja. Wenn Marini auch lange Zeit ein bisschen auf dem Abschiebersitz war, auch in Bezug auf Zarco. Aber gefällt mir gut. Mir gut gefallen. Schönes Battle gehabt mit seinem, gut, jetzt mit der Schikane. Ja, okay, kann man nicht drüber streiten, aber sagen wir dahingestellt drin, dennoch Platz 5. Das ist ein super Ergebnis. Das ist ein bestes Ergebnis auch mit der Honda. Joan Mir war eigentlich auch abgesehen vom Sturz, war eigentlich auch gut mit dabei. Ja, ich glaube, er war zwar hinter Marini, aber ich glaube dann schon so Position 7, 8 oder so, glaube ich. Also war auch nicht so schlecht. Ich glaube, Top 10 war auch gut. Joan Zarco, ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man tatsächlich im leichten Abwärtstrend, auf jeden Fall. Also seit seinen guten Rennen in Le Mans und Silverstone kam dann eigentlich später leider nicht mehr so viel dazu, muss man sagen. Gut, ich sag mal so, das kann passieren, ne? Also, Joan Zarco, der hat sich mit Honda einen Namen gemacht, und wenn er jetzt mal ein paar Rennen noch im Netz so performt, dann ist das auch nicht so schlimm, ne? Weil eigentlich müssen auch die Werksfahrer ihn schlagen, ne? Werksteam sollte eigentlich immer vorm Kundenteam sein, ist einfach so. Sollte. Sieht man ja, was ist immer so. Dennoch, Zarco, der wird auch wieder gute Rennwochenende haben. Ich finde, Zarco ist ein Weltklasse-Fahrer, hat man auch wieder gesehen bei den, da, ich glaube, 8 Stunden von Suzuka hat er sogar gewonnen. Also, das ist ein unglaublich guter Fahrer und wäre eben noch eine neue Strecke gewesen. Und vielleicht hat das ihm nicht so gelingen. Ist auch kein Problem. Aber ich denke, in Barcelona kann man auch wieder was Besseres von ihm erwarten. Somkhya Chandra ja immer noch im Recovery-Modus. Ja, der wird auch irgendwann wieder, denke ich mal, in Barcelona vielleicht zurückkommen. Ich weiß nicht, in 2 Wochen sollte er eigentlich. Auch Honda insgesamt sehr gut gefallen. Also wirklich auf jeden Fall deutlich vor Yamaha, ne? Also das muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, dann kommen wir doch direkt zu Yamaha. Da ging auch wie die letzten Wochenenden schon nicht viel zusammen. Fabio Quartararo da auf 10 noch der beste Fahrer. Miguel Oliveira auf 12, Alex Rins auf 13. Gut, eigentlich Alex Rins der letzte Fahrer, wo ins Ziel gekommen ist, wo er nicht gestürzt ist. Alex Márquez, Fabio Giannantonio, Fermín Heidegger hinter ihm alle gestürzt. Ja, es gibt sogar Gerüchte, ob Alex Rins freiwillig den Yamaha-Platz räumt, weil ja, es einfach keine Zukunft mehr hat, Alex Rins und MotoGP. Ja, Jack Miller ist sogar zweimal im Rennen gestürzt, also das war auch keine Glanzleistung von Jack the Thriller Miller. Hat er zweimal den Abgang gemacht. Ja, also Yamaha momentan kann man sagen, mit Abstand der schlechteste Hersteller. Da fehlt definitiv was, ja. Gut, Fabio Quartararo muss man sagen, er hat eine Long-Lap-Penalty absolvieren müssen. Da wäre vielleicht noch vor Bagnaia ins Ziel gekommen dann. Aber man muss schon im Gesamten sagen, Yamaha, wenn man sich auch die letzten Rennwochenenden anguckt, ja, wirklich nicht gut. Da muss es definitiv mehr kommen.
Gut, das Gute, glaube ich, für Jack Miller ist, dass er tatsächlich, ja, im Pramac-Team bleibt, ne? Das wurde ja bestätigt am Rennwochenende, dass er bleibt. Na ja, gut, muss sagen, er hat auch vor dem Rennwochenende ordentlich Druck gemacht, weil er gesagt hat, okay, ja gut, Yamaha, ja, die können von mir aus warten, aber wenn nicht, dann schaut er sich eben andere Optionen an, welche er angeblich gehabt hätte. Weiß ich jetzt nicht genau, welche das gewesen wären, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, er wollte damit eigentlich nur Yamaha provozieren, so ein bisschen provozieren, also in Anführungszeichen provozieren, dass sie quasi mal Gas geben und ihn unter Vertrag nehmen für nächste Saison. Das auch, ich sag mal so, Jack Miller, also das ist ja schon so ein bisschen ein Ding, ne? Also das ist ja wirklich, der wurde ja schon oftmals wirklich auch so ein bisschen, ja, auch schon ein bisschen abgeschoben, so abgeschoben geredet, sage ich jetzt mal, von dem MotoGP, ja, der gibt schon die Superbike. Kann mich das erinnern, da, auch damals zum Wechsel von Ducati auf KTM oder auf KTM war, dachten sie so, ja, bekommt der noch einen Platz? Jetzt bei Yamaha dachten sie, okay, für noch ein bisschen Geld mitzuholen, ja, aber dann ist bestimmt Schluss. Nicht vom Jackie Boy. Und das ist wirklich eine Klasse von ihm, ne? Das musst du erstmal. Also Jack Miller ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und der schafft es immer noch, in der MotoGP standzuhalten. Das finde ich sehr krass. Er ist ein wirklich. Ich mag Miller, ne? Der ist ein unglaublich geiler Typ. Und ich finde, das ist einfach ein Charakter, den die MotoGP einfach braucht. Ja, das ist so ein Charakter wie. Ist nicht so wie Marc Marquez, aber er ist einfach ein Charakter, ja. Er ist einfach ein Main Character, wenn man das so sagen kann, in der MotoGP. Das ist einfach geil, der bringt dann die Stimmung rein, auch immer in den Interviews manchmal richtig geil unterwegs. Und das freut mich auch für ihn, dass er geblieben ist. Und muss man auch sagen, teamduelltechnisch, gut, Miguel Oliveira war lange verletzt, hat er ganz klar die Nase vorn. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Miller hatte auch gute Leistung mit Yamaha, ne? Also er ist ganz klar zweitbeste Yamaha. Ich denke, da muss man gar nichts drüber reden. Allein deswegen eigentlich schon verdient, dass er den Platz noch kriegt. Und er war auch in noch einigen Trainingssitzen noch manchmal sogar besser als Quartararo, wo mich auch überrascht hat. Regen kann er eh immer, weiß man ja, Jack Miller. Regenkünstler, Regentänzer. Da hat er einfach das Talent. Und deswegen, er ist ein Teamkollege jetzt von Toprak Asgardioglu und das finde ich ein richtig cooles Line-up. TR54 und Jack Miller. Das wird cool, da bin ich sehr gespannt. Auf der Yamaha. Richtig cool. Er freut mich auf jeden Fall für Miller. Quartararo, ja, denke, hat sich das Maximum rausgeholt. Viel mehr ging nicht. Platz 10, Top 10 ist in Ordnung. Ja, mit dem Fehler dort im Sprint von ihm, oder wenn man das Fehler nennen kann, das ist halt so ein schmaler Grat. Auch oft mit Anbremsen, also 2, 3 Meter nur Zeit und dann geht's halt mal in die Hose, ne? Das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, klar, er hat dort den Fahrern leider ein paar Punkte gekostet, aber ja, das passiert. Das passiert. Ansonsten, wir haben noch. Achso, Alex Rins. Ist das so? Du hast gerade, hast du gesagt, du. Ja, wie war das? Achso, dass er quasi freiwillig aufgibt den Platz bei Yamaha. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Okay, also wenn das so ist.
Ja, es wurde halt bei Sky gerüchtet, da hat Lukas Tulewitz gesagt, dass er vielleicht am Überlegen ist, weil, ich weiß nicht, ob du das bei Sky gesehen hast, die haben auf jeden Fall so ein Fahrkarussell wieder gemacht und Miguel Oliveira hat halt auch einen Vertrag für 2026. Das heißt, irgendeiner bei Yamaha muss ja den Sitz räumen. Und da hat Lukas Tulewitz in den Raum geworfen, dass gemunkelt wird, dass halt Alex Rins den Sitz halt freiwillig bei Yamaha räumt, um halt, keine Ahnung, Platz zu machen. Ich weiß noch nicht, aus welchen Gründen. Es wurde auch gesagt, ja, er braucht eine Gehhilfe zum Gehen und so, dass es vielleicht keinen Sinn mehr macht oder so, ich weiß es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend zu sehen, weil einer muss dabei Yamaha ja noch raus.
Ja, das ist erstmal zu Rins. Ich finde das echt unglaublich schade. Also ich denke, wir als Zuschauer, ich glaube, es wissen wirklich nur ganz enge Leute dort im Team von Yamaha, was wirklich da mit Alex Rins ist. Ja, weil es ist natürlich schon seltsam. Also wenn du siehst, was Alex Rins, der hat, haben wir jetzt schon öfter gesagt, der hat die Besten geschlagen. Rossi, Marquez, ne, alle. In unglaublichen Duellen. Und dass ein Fahrer seiner Klasse da gar nicht zurechtkommt mit der Yamaha. Und er ist ja jetzt wirklich schon länger auf dem Motorrad, ne? Das finde ich halt echt schade. Und wenn er wirklich dort auch Gehhilfe braucht und so, und wenn er einfach dort Probleme hat, dann ist es schade, aber ich denke, so auch weiter auf Alex Rins rumzuhacken, macht, denke ich, nicht viel Sinn, weil es weiß niemand, was der wirklich hat. Man weiß nicht, ob der immer noch Schmerzen hat und so. Und wahrscheinlich will er es auch nicht zugeben. Natürlich auch schwierig für einen MotoGP-Fahrer, wenn er da jetzt irgendwo Platz freiwillig aufgeben wird, schon sehr, sehr bitter. Und ja, ist halt schade, weil Alex Rins schon ein Weltklasse-Fahrer und er ist oft bewiesen, auf jeden Fall. Suzuki-Zeiten, einer der besten im MotoGP. Vom Talent her sowieso, bin ich auch der Meinung. Jetzt zu Miguel Oliveira, da habe ich auch, was habe ich da gelesen, dass er vielleicht sogar zu Aprilia geht als Testfahrer. Das kann sein. Bei Aprilia war er schon mal im Trackhouse. Vielleicht irgendwie zu Aprilia Testfahrer dort irgendwie dorthin gehen will. Wobei er selber gesagt hat, dass er will Rennen fahren. Gut, Miguel Oliveira Platz 12. Ich glaube, das war tatsächlich sein bestes Ergebnis mit der Yamaha, ne? So viele Rennen ist er leider noch nicht gefahren, aber dass er im Teamduell gegen Jack Miller oder dass er auch dort in der Entscheidungsfindung jetzt von Yamaha dort leider keine so große Rolle gespielt hat, finde ich zu Recht, weil einfach am Ende zählen Fakten, Statistiken, Ergebnisse und da war er halt leider nicht so gut mit dabei. Aber ich denke, Oliveira, der wird auch noch was finden. Ist ja auch ein guter Fahrer, das ist ein MotoGP. Rennsieger, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das vergessen auch mal viele. Das hat auch schon sehr, sehr gute Rennen bestritten, ne? Damals auf Tech 3 KTM. Deswegen ist es schwierig, aber ja. Zu Alex Rins weiß man nicht, was da ist und da sollte man sich auch da nicht zu hart zu äußern tatsächlich.
Ja, ich würde sagen, wir beobachten das einmal in den nächsten Wochen. Schauen, was im MotoGP-Zirkus passiert. Ja, es geht weiter nach Barcelona in 2 Wochen, wie der Schäfer schon angesprochen hat. Barcelona, Montmeló, kennen die Fahrer wieder etwas besser. Eine sehr, sehr tolle Strecke, legendäre Duelle schon. Ja, stattgefunden in Barcelona. Natürlich das Rossi-Lorenzo-Duell, das Marquez-Pedrosa-Duell 2014.
Ja, und auch Rossi Marquez 2016, ne?
Und auch Rossi-Marquez 2016. Also da können wir uns, denke ich, auf ein spannendes Rennen freuen.
Ja, auf jeden Fall, was schon an Historie kaum zu überbieten. Ja, freuen wir uns natürlich drauf. Ich würde mir mal wünschen, wenn wir, ja, einfach mal einen Fight vorne an der Spitze hätten. Keine Ahnung, vielleicht schafft es ein Acosta. Ein Bezzecchi oder vielleicht sogar ein Jorge Martin oder vielleicht ein Alex Marquez oder ein Francesco Bagnaia, vielleicht sogar. Wer weiß, vielleicht kommt der Bagnaia auf einmal mit einem, weiß nicht mehr, mit einer, vielleicht hat er eine Erleuchtung und auf einmal ist er wieder wie der Alte. Weiß man nicht. Wird mal sehen. Ich freue mich drauf. Ansonsten, Ungarn, ja, wird man mal sehen für nächste Saison, ne? Ich habe auch einen Artikel gelesen, wo auch muss viel, ja, wo die Fahrer natürlich auch gesagt haben, ja, mit den Sicherheitszonen und so, da muss ich, ja, Streckenveranstaltung auf jeden Fall was überlegen, weil so, so kann weitergehen. Mit den Stürzen, vor allem die Aktion mit Bastianini war eben, das war eben zu viel, wie er da über die Strecke gerutscht ist. Da muss es auf jeden Fall noch Anpassungen irgendwie noch geben. Wenn nicht, ich würde nicht ausschließen, wenn die Strecke sogar nächstes Jahr nicht mehr im Rennkalender ist. Das wäre schade, weil, wie du gesagt hast, Ungarn finde ich ein schönes Land für ein Rennen auszutragen, sage ich ganz ehrlich. Man hat ja in der Formel 1 auch den Hungaroring und jetzt eben den Balatonpark. An sich nichts Verkehrtes an der Strecke, aber ja, Sicherheit geht natürlich voraus, hat oberste Priorität und da denke ich schon, dass sich dort die Veranstalter schon ein ordentliches Konzept auch für nächstes Jahr überlegen werden, weil sie eben auch jetzt genau sehen, wo die Problemstellen eben sind.
Ja, genau, das würde ich sagen, ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Das war es mit Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Ja, und lass gerne eine positive Bewertung auf den Podcast da abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind raus. Ciao.
Ciao.